Radio 1. Nur für Erwachsene.
Im April 1949 treffen sich in Genf Regierungsvertreter aus über 70 Nationen. 50 Millionen Zivilisten waren zuvor im Zweiten Weltkrieg getötet worden. Mehr als Soldaten. Historisch einmalig. Das Verhältnis war immer umgekehrt. Mehr Soldaten wurden getötet als Zivilisten. Folgerichtig stand also der Schutz der Zivilbevölkerung im Mittelpunkt der diplomatischen Konferenz, die am 12. August mit der Unterzeichnung von 4 Abkommen endete. 4 Abkommen, die bis heute als humanitäres Völkerrecht Bestand haben. Über die Bedeutung wollen wir sprechen mit Leon Seidel, Jurist. Er forscht am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht zu Friedensprozessen in innerstaatlichen Konflikten. Weites Feld. Guten Tag, Herr Seidel.
Guten Tag, Herr Wiebrecht.
Was hat sich zum Besseren gewendet seit dem 12. August 1949?
Nun, ich würde sagen, wir haben als Weltgemeinschaft erkannt, wie wichtig es ist, ZivilistInnen im Krieg zu schützen. Das war eben genau die Neuerung von 1949, dass wir zum ersten Mal eine Konvention auch hatten im humanitären Völkerrecht, die sich bewusst mit ZivilistInnen und bewusst auch nicht nur mit der Zivilbevölkerung als Ziel von Angriffen auseinandergesetzt hat, sondern auch von Zivilisten, die zum Beispiel in Gefangenschaft geraten. Und ich denke, dieses Bewusstsein hat sich gebessert. Wir haben eine ganze Reihe an Konventionen, die zum Beispiel Folter verbieten, seitdem bekommen, die den Völkermord international kriminalisiert haben. Wir haben die Menschenrechte mit den beiden Menschenrechtspakten, mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also ich würde sagen, es hat sich schon viel zum Besseren gewendet, aber man muss auch konstatieren, die Zahl an ZivilistInnen im Verhältnis zu Kombattanten, die in Konflikten umgekommen ist, ist seit dem Zweiten Weltkrieg sogar noch angestiegen.
Woran liegt das, an den Waffengattungen oder an der Art der Kriege oder an beidem?
Ich würde schätzen, hauptsächlich an der Art der Kriege. Wir haben deutlich mehr Konflikte, in denen wir auch nichtstaatliche Akteure haben. Wir haben Konflikte, die zwischen sehr ungleichen Parteien geführt werden, eben zwischen bewaffneten Gruppen und staatlichen Armeen. Und in diesen sehr komplizierten Kriegen sind dann oftmals ZivilistInnen gerade die, die am meisten darunter leiden.
Verwundete, kranke, schiffbrüchige Streitkräfte auf See, unter anderem aber auch Kriegsgefangene und Zivilpersonen sollen geschützt werden, unter anderem diese 4 Abkommen. Ich frage mal, bevor ich in die Details gehe, wer verhält sich denn aus Ihrer Sicht momentan aktuell deutlich und erkennbar und auch in Abstimmung mit allen Rechtsauffassungen völkerrechtswidrig?
Das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage und da gibt es leider natürlich im Moment auch viele Konflikte, die man da nennen könnte. Also ich denke, der russische Angriffskrieg, nicht nur im Hinblick darauf, dass es sich eben um eine illegale Aggression handelt, sondern auch darauf, wie Russland zivile Ziele scheinbar gezielt angreift, ist ein relativ offensichtliches Beispiel dafür. Wir sehen aber auch klar völkerrechtswidriges Handeln, zum Beispiel in der Behandlung von Kriegsgefangenen und Zivilisten, gefangenen Zivilisten in Israel, wie wir in den Berichten über das Lager Sidi Taiman in den letzten Wochen erfahren haben. Wir sehen im Sudan mit den paramilitärischen Rapid Support Forces, gerade in Darfur, also in einer Region, die auch schon sehr viel Leid erfahren hat in den letzten Jahren, klare Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wahrscheinlich auch Kriegsverbrechen. Also die Liste ist leider nicht besonders kurz.
War das aber eigentlich auch indirekt der Grund, warum, oder sagen wir einer der Gründe, warum Putin beispielsweise seinen Angriffskrieg Spezialoperation genannt hat, um eben nicht im Grunde genommen mit dem Völkerrecht, aneinander zu geraten?
Das spielt sicher mit rein. Wir haben im Völkerrecht generell ein sehr fast schon interessantes Verhältnis zum Wort Krieg. Wir benutzen eigentlich im humanitären Völkerrecht den Begriff bewaffneter Konflikt, eben weil Staaten fürchten, mit dem Begriff Krieg eine ganze Reihe an Verpflichtungen auf einmal anzunehmen. Man fürchtet, dass man dann verantwortlich ist für alles, was in dem Konflikt passiert. Man fürchtet zuzugeben, dass man gegen die UN-Charta verstößt, die ja die friedliche Beilegung von Streitigkeiten vorschreibt. In Wahrheit ist es natürlich so, dass es im Völkerrecht eigentlich keine besonders große Rolle spielt, wie man etwas nennt. Also Putins Spezialoperation ist im Sinne der UN-Charta ein illegaler Angriffskrieg und ist ein bewaffneter Konflikt im Sinne des humanitären Völkerrechts. Also für das Recht selbst macht das eigentlich keinen Unterschied.
Ist denn das Völkerrecht im Grunde genommen eigentlich sanktionsfähig? Was sind die Androhungen für den Fall, dass man sich nicht dran hält? Also wenn man beispielsweise in die Ukraine blickt und auf Russland, dann könnte man sagen, das Völkerrecht ist da gerade ein zahnloser Tiger.
Naja, wir haben im Völkerrecht natürlich immer das Durchsetzungsproblem, dass wir keine Weltpolizei haben. Wenn wir in Deutschland, wenn jemand ein Verbrechen begeht, dann haben wir eine Polizei, die das ermitteln kann, die die Person festnehmen kann. Wir haben Gerichte, die sind zuständig, egal was die Person davon hält. Wir haben einen Justizvollzugsdienst, der die Strafe dann durchsetzen kann. Im Völkerrecht fehlt uns das alles, weil es eben über den Staaten nichts mehr gibt. Aber das bedeutet eben, dass die Staaten die erste Anlaufstelle für die Umsetzung sind. Und viele Staaten halten sich ja an ihre völkerrechtlichen Pflichten. Auch Russland hält sich an manche seiner Pflichten, zum Beispiel an die Pflicht, dass Besuche von Kriegsgefangenen zu ermöglichen, aber eben bei weitem natürlich nicht an alle. Wir haben dann eben weichere Umsetzungsmechanismen. Wir haben zum Beispiel das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, das eine sehr wichtige Rolle spielt, das oft vertraulich mit den Kriegsparteien zusammenarbeitet und sicherstellt, dass ZivilistInnen geschützt werden, dass Kriegsgefangene geschützt werden und gut behandelt werden. Und wir haben natürlich in letzter Instanz das Völkerstrafrecht, insbesondere den Internationalen Strafgerichtshof, das in manchen Situationen tätig werden kann. Der Gerichtshof ermittelt ja, wie wahrscheinlich den HörerInnen bekannt sein wird, im Fall von Israel im Moment. Dort sind aktuell Haftbefehle beantragt durch den Staatsanwalt. Im Fall von Russland sind Haftbefehle auch bereits erlassen worden gegen Wladimir Putin, gegen seine Staatssekretärin für Kinderrechte sowie gegen den Generalstabschef und den Verteidigungsminister. Aber der Internationale Strafgerichtshof ist sehr aktiv, aber kann natürlich nur tatsächlich das Recht umsetzen, wenn er dabei unterstützt wird.
Herr Seidel, Sie wären nicht Jurist von Hause aus, wenn Sie nicht auch Verbesserungspotenzial sehen würden. Daran werden Sie wahrscheinlich auch arbeiten. Nach 75 Jahren dieser am 12. August unterzeichneten vier Genfer Abkommen zum Völkerrecht auf der einen Seite und zum Schutz der Zivilisten. Was müsste eigentlich noch zusätzlich reingeschrieben werden in dieses Recht?
Ich weiß gar nicht, ob wir so viele an neuen Regeln überhaupt brauchen. Wir haben in diesen 75 Jahren, 1977, ein Zusatz, also das sogenannte zweite Zusatzprotokoll bekommen, das sich mit den Regeln im nicht internationalen bewaffneten Konflikt befasst. Dort werden eigentlich viele dieser Probleme, dass das humanitäre Völkerrecht, die Genfer Konvention, im größten Teil nur für internationale Konflikte gelten und auch nur dort richtig fit for purpose sozusagen sind, schon adressiert. Ich denke, was wichtig ist, ist eben, dass wir noch besser in den Umsetzungsstrukturen werden. Und da gibt es aktuell ja auch kreativere Ansätze. Wir sehen immer mehr, dass Staaten vor internationale Gerichte kommen, obwohl sie jetzt vielleicht traditionell im Völkerrecht eigentlich nicht unbedingt dem zugestimmt haben. Russland ist keine Staatspartei des Internationalen Strafgerichtshofs, genauso wenig wie Israel. Wir sehen die kreative Nutzung von Rechtsinstrumenten vor dem Internationalen Gerichtshof, also zwischenstaatlich. Zum Beispiel die Nutzung der Genozidkonvention durch Südafrika, um Aufmerksamkeit für Israels Krieg in Gaza hervorzurufen. Oder die Nutzung der Antiterrorismusfinanzierungskonvention durch die Ukraine, um Russland Unterstützung von Terrorismus im Kontext der Besetzung des Donbasses vorzuwerfen. Also wir sehen da schon wieder kreative Entwicklungen, aber natürlich entscheidend wäre natürlich, dass sowas noch weitergeht und auch zunehmend formalisiert wird.
Ein Ergebnis von 75 Jahren Genfer Abkommen haben wir zusammengetragen. Was bleibt und vor allen Dingen, was muss der Mensch noch machen? Er muss sich nämlich einfach nur an das Recht halten, das er schon geschaffen hat. Vielen Dank. Am 12. August jährt sich die Unterzeichnung der vier Genfer Abkommen zum 75. Mal. Darüber haben wir gesprochen mit Leon Seidel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Angenehmes Wochenende, Herr Seidel. Danke fürs Gespräch.
Danke, ebenso.